Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das war eine echte Sternstunde, gerade vor ungefähr einer Stunde und 20 Minuten, als sich etliche Redakteurinnen und Redakteure hier in der Redaktion im Großraum versammelt hatten. Und wir alle haben live geguckt, wie die Schwedische Akademie die Literaturnobelpreisträger bekannt gibt. Und nach Olga Tokarczuk war die Überraschung bei diesem Namen entsprechend groß.
Nobelpreise für Literatur 2019 tilldelas den österreichischen Verfasser Peter Handke.
Wer? Peter Handke.
Ich hab's gesagt. Ich hab's gestern noch gesagt.
Also Joachim Scholl behauptete es gestern noch gewusst zu haben. Aus der Literaturredaktion ist jetzt Jörg Plath bei mir. Herr Plath, wie überrascht waren Sie denn bei diesem Namen bei Peter Handke als Literaturnobelpreisträger?
Ich hoffe, eben nicht zu hören, aber ich war sehr überrascht. Vielleicht hat sich deswegen einfach die Worte verschlagen. Ich glaube, ihn hatten weniger auf der Rechnung. Er lebt ja seit langer Zeit zurückgezogen bei Paris, er sammelt dort Pilze, hin und wieder ist er dann auch zu hören, etwas grummelnd oft, jetzt grummelnd, in einem Alter, glaube ich, grummelnd. Und es erscheinen in regelmäßigen Abständen dicke Romane, die eigentlich nichts mit der gegenwärtigen Literatur zu tun haben, in denen ein Solitär, und das ist er auch, mit der Welt ringt und nach Augenblicken des Gleichgewichts oder des Glücks sucht. Und in die können einen seine Sätze durchaus auch versetzen, wenn man sie liest. Er beschreibt das selbst auch sehr schön in einem kleinen O-Ton.
Wenn ich draußen auf der Straße fahre und mit dem Vorsatz, mir Notizen zu machen, so einen Notizblock habe und aufgeschlagen habe und auch schon gleichzeitig den Filzstift geöffnet habe, dann fällt mir überhaupt nichts ein. Da kommt mir das so albern vor, als ob ich jetzt warte, dass sich in der Welt was ereignen würde. Dann muss ich alles wieder zumachen, dann nehme ich erst was wieder wahr. Jetzt kommt man sich ja wie ein Polizist vor, als ob man falsch geparkte Autos aufschreibt. In den Perioden, wo ich mich als Versuchsperson richtig konstruiere, da ist es ein unheimlicher Sturm von Erleben, das mir ganz übel wird. Und das ist gleichzeitig eine Art Euphorie.
1975 war das, Peter Handke. Das hat sich ein bisschen geändert natürlich, aber was immer geblieben ist, ist so eine, auch nach dieser autobiografischen Suche, etwa dem Buch über seine tote Mutter, über den Tod seiner Mutter, eine Weltenthobenheit und jetzt dieser Preis von einem solchen Gewicht. Er hatte ja 2008 darauf verzichtet, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu erscheinen,
weil?
Mit der Moravischen Nacht. Das weiß man nicht. Mhm. Ich schätze auch, er wollte überhaupt nicht mehr in diesem Betrieb auftauchen. Vielleicht wollte er auch nicht, das wäre eine Kränkung gewesen, den Preis nicht erhalten und dann eben umsonst drauf gewesen zu sein auf der Liste. Ich glaube, jetzt wird er nicht verzichten, da wette ich, aber es wird ein denkwürdiger Auftritt in Stockholm im Dezember.
Wir sind gespannt. Handke war ja wenigstens um das Jahr 1996 herum in die Kritik geraten, und zwar für sein Serbien-Engagement. Man hatte ihm vorgeworfen, sich nicht klar genug gegen nationalistische Tendenzen abzugrenzen und die Kriegsschuld Serbiens offen anzuzweifeln. Aber diese Kritik von damals, die war jetzt offenbar kein Hindernis mehr.
Nein, die ist kein Hindernis offenbar mehr gewesen, das stimmt. Er hat ja in dieser winterlichen Reise durch Serbien, in der es so seltsame Formulierungen gibt wie anders gelbe Nudelnester oder diesen so erztrüben wie klar schmeckenden Eigenbauwein, also das ist eine sehr romantische Formulierung, die er dort findet, hat er beharrt auf einer Konkretion und auf einer Zuneigung zu Serbien, das angegriffen worden ist von nahezu allen als Verursacher dieser Jugoslawienkriege, als Zerstörer von Städten, als verantwortlicher Staat für Massenvergewaltigungen, für Massengräber und für Konzentrationslager. Und davon wollte er alles nichts wissen. Und man hat dann längere Zeit sich darüber unterhalten, diskutiert, was ist da eigentlich passiert. Ich glaube, hinterher ist man ziemlich schnell zu der Formel gekommen, dass da ein Dichter sich ins Politische verirrt hat. Und das ist ein verquerer Effekt, wenn sich das Ästhetische im Politischen aufhält. Mhm. Manche der Haltungen, die er selbst in seinen Romanen einnimmt oder einnehmen lässt, so ein radikaler Subjektivismus, die möchte man auch gar nicht übersetzt wissen ins Gesellschaftliche oder Politische. Aber in der Kunst oder in der Literatur geht das eben. Da hat diese Haltung auch eine Berechtigung, und zwar als Korrektiv, als Möglichkeit, als Folie auch, vor der diese ach so unausweichliche Wirklichkeit, diese ach so unhintergehbare Wirklichkeit mit ihren Sachzwängen keine gute Figur macht. Lassen und in Sie der uns, Spannung ja. muss man das Werk, glaube ich, auch sehen. Mhm. Und so wird es vielleicht auch heute gesehen.
Die Wirklichkeit und ihre Sachzwänge, das ist ein gutes Stichwort, wenn wir vielleicht nochmal grundsätzlich auf die Entscheidung der Schwedischen Akademie schauen. Es hatte diesen Vergewaltigungsskandal im Umfeld der Akademie gegeben. Das Ansehen der Institution und des Preises selbst hatten ja durchaus gelitten, waren ins Schlingern geraten. Deshalb war ja im Grunde jetzt auch durchaus eine populäre Entscheidung erwartet worden, um möglicherweise die Autorität der Akademie wieder zu stärken. Erfüllen denn die Preise jetzt diese Erwartungen?
Ich hatte eine andere Erwartung. Ich hatte eigentlich die Erwartung, dass der Preis durch die Auswahl vielleicht einen Bruch will, dass er neu ansetzen will und das auch zeigen will. Es sind nun wieder zwei Mitteleuropäer geworden. Europäer sind ohnehin in der Mehrzahl bei den Preisträgern. Da knüpft man eher an die Tradition. Man will offenbar Kontinuität. Was würde denn die Autorität stärken? Welche Entscheidung würde sie denn stärken? Für meine Begriffe würde ja die Autorität eines Preises dann steigen, wenn es eine überraschende Entscheidung ist, die sich gleichwohl kurz danach oder bald darauf als eine richtige, als eine wegweisende in literarisch-ästhetischer Hinsicht in diesem Falle erweist. Und welche literarischen Bestleistungen sollten in der ganzen Welt bekannt machen? Da gibt es natürlich auch einige populäre Varianten. Man hat ja Philip Roth immer wieder genannt oder Margaret Atwood ist jetzt genannt worden, Anne Carson, Haruki Murakami. Olga Tokarczuk ist sicherlich eine eher populäre Entscheidung. Ihre Bücher werden viele Leser auf der ganzen Welt finden. Peter Handke ist vielleicht schwieriger.
Sagt mein Kollege Jörg Plath aus der Literaturredaktion zu den beiden Literaturnobelpreisen, die heute in Stockholm verliehen wurden. Die polnische Autorin Olga Tokarczuk und der österreichische Schriftsteller Peter Handke bekommen jeweils einen. Ganz herzlichen Dank, Jörg Plath, für Ihre Einschätzung.